Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Risiko und Nebenwirkungen. Heute wird es nicht nur thematisch sehr interessant, nein, wir sitzen hier heute auch in einer ganz neuen Konstellation. Neben mir sitzen zwar immer noch ein Experte, aber Anja ist heute ausnahmsweise mal nicht dabei. Stattdessen freue ich mich, dass wir neben unserem Experten auch eine Patientin zu Gast haben. Aber bevor ich die beiden vorstelle, kommen wir erstmal zum Thema der Folge. Es geht heute nämlich um ein Thema, das zwar sehr viele Menschen betrifft, aber leider immer noch nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich verdient hätte. Wir sprechen über das Lipödem. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass wir heute zwei ganz besondere Gäste dabei haben. Einmal Professor Tobias Hirsch, Leiter der Klinik für Plastische Chirurgie am UKM und Annalena, die selbst die Diagnose Lipödem erhalten hat und ihre persönliche Geschichte mit uns teilt. Schön, dass Sie heute beide da sind.
Vielen Dank.
Danke.
Der Gast.
Mein Name ist Tobias Hirsch, ich bin Direktor der Klinik für Plastische Chirurgie hier am Universitätsklinikum Münster und Chefarzt der Klinik für Plastische Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie an der Fachklinik Hornheide, die auch ein Lipödem-Zentrum beherbergt. Ich bin Gründungsmitglied und Vorstand der Lipödem-Gesellschaft und engagiere mich sozusagen sowohl in der Behandlung von betroffenen Patientinnen als auch im gesundheitspolitischen Bereich, um die gerechte Versorgung der Patientinnen, die vom Lipödem betroffen sind oder mit Lipödem betroffen sind, zu gewährleisten.
Ich bin Annalena, 28 Jahre. Bei mir wurde mit 21 Jahren das Lipödem diagnostiziert. Inzwischen wurde ich operiert und ja.
Perfekt. Jetzt, bevor wir weiter reingehen, vielleicht erstmal für alle, die gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Professor Hirsch, können Sie einmal erklären, was ist überhaupt Lipödem und wie unterscheidet sich das vielleicht auch von anderen Fettverteilungsstörungen?
Das Lipödem ist eine, nach dem, was wir heute wissen, ich greife noch mal ein bisschen vorweg, wir haben teilweise noch erhebliche Wissenslücken, was diese Erkrankung angeht. Aber nach dem, was wir im Moment wissen, ist es eine Fettgewebsverteilungsstörung, die mit Begleitsymptomen einhergeht, beispielsweise mit dem Leitsymptom Schmerz, was für die Betroffenen und für uns Ärzte ein ganz entscheidender Faktor ist. Und das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich die Krankheit von anderen Fettverteilungsstörungen oder auch der Adipositas unterscheidet, die eben nicht schmerzhaft sind. Der Name Lipödem ist insofern auch etwas irreführend nach dem heutigen Erkenntnisstand, ist etwas historisch gewachsen, weil wir eben auch wissen, dass es keine Ödemkomponente mehr gibt aus unserer Sicht, sondern es eben diese Fettverteilungsstörung gibt, die verschiedene Ursachen hat, beispielsweise hormonelle, auch genetische, also erbliche Ursachen, die zu einer Gewebezunahme symmetrisch verteilt an den Beinen oder an den Armen führt, die eben beispielsweise mit Schmerzen, mit Berührungsempfindlichkeit oder einer erhöhten Neigung zu Blutergüssen einhergeht, was die betroffenen Patientinnen erheblich einschränkt.
Das heißt, Sie haben jetzt gerade gesagt, Arm und Beine, so Bauch, wo ja typischerweise man ja auch das selber kennt, Bauchfett, ne, ist ja auch was ganz Klassisches, was, wo es mal anfängt. Das gehört jetzt nicht zum Lipödem dazu.
Klares Jein. Also die Lehrmeinung sagt, dass es eine symmetrische Fettverteilungsstörung ist, die an den Beinen, also Unterschenkel und Oberschenkel oder, also gibt sozusagen Unterschenkeltyp, Oberschenkeltyp, Ganzbeintyp oder und an den Armen vorkommt. Und unterscheidet sich eben von der Adipositas, wobei in gewissen Stadien des Lipödems auch das mit einer deutlichen Vergesellschaftung mit einer Adipositas einhergeht, also nach unseren Daten fast 70% der Patientinnen, wo auch manchmal die Unterscheidung schwierig ist. Das ist die Lehrmeinung. Das, was wir erleben, sind aber auch Lipödem-Beschwerden, beispielsweise am Bauch, auch am Rücken. Im Moment führen wir eine Studie durch, um das mal zu quantifizieren, also mal den Unterschied zwischen Gefühlen und Daten zu bekommen. Auch eine spannende Studie, die wir machen, ist, wir erleben es, dass wir Patientinnen an den Beinen operieren und einige Patientinnen dann kommen und sagen, mir geht's viel besser an den Beinen und jetzt geht's an den Armen los. Auch das ist ein bisschen eine Frage der Pathophysiologie dieser Erkrankung, da können wir vielleicht auch später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also insofern ein Jein, Lehrmeinung sagt nur Arme und Beine. Mein Gefühl sagt aber auch, dass das andere Körperstellen betreffen kann. Und im Moment führen wir Studien dazu durch, die das erhellen sollen. Die aktuelle Leitlinie gibt eben aber auch das vor, was ich zuerst genannt habe.
Ja, Annalena, wie war das jetzt bei dir? Wie hast du das denn quasi bei dir festgestellt, dass es Lipödem ist tatsächlich?
Tatsächlich war das bei mir eher zufällig. Ich war bei einem Facharzt aufgrund des Verdachts einer Thrombose und er hat das eher so nebenbei mir mitgeteilt. Tatsächlich habe ich es am Anfang auch gar nicht so verstanden, was diese Krankheit bedeutet und für mich dann jetzt auch am Ende mit sich bringt. Ja, Symptome, die ich vorher eher für normal gehalten habe, wie schwere Beine am Ende des Tages, nicht lang stehen können, ein ziehender Schmerz, das habe ich damals ja eher als selbstverständlich wahrgenommen für mich und habe jetzt erst nach den OPs verstanden, dass das Teil meiner Erkrankung war.
Würden Sie sagen, dass das normale Symptome sind, die Betroffene beschreiben? Also so ne schwere Beine oder so? Was gehört da noch zu der klassischen Symptomatik?
Ist ein klassisches Symptom. Also häufig ist es so, sagen wir mal, ein klassischer Fall ist, man hat ein junges Mädchen, macht Sport, ist schlank, kommt dann in die Pubertät. Wir wissen, dass das Lipödem hormonelle Trigger hat, also klassische Zustände, die ein Lipödem auslösen oder verschlimmern können, sind Pubertät, Schwangerschaft, Pille einnehmen, absetzen, Menopause, solche hormonellen Peaks sozusagen. Also junges, sportlich schlankes Mädchen kommt in die Pubertät, bekommt auf einmal dickere Beine, wo sie sonst schlank ist, führt häufig auch zu einer tatsächlichen Ernährungsstörung, die dann mit dazukommt, bekommt diese Schmerzen, diese Berührungsempfindlichkeit, dass junge Frauen beispielsweise sagen, ich kann mein Kind gar nicht auf den Schoß nehmen, weil das unangenehm ist. Das sind ganz klassische Symptome. Und wir haben auch festgestellt, ich könnte mir vorstellen, dass sich das jetzt ändert, weil wir mehr Awareness haben, aber wir haben in unserem Patientinnengut und auch in Daten, die wir von Krankenkassen ausgewertet haben, festgestellt, dass wir im Moment noch einen sogenannten Diagnose-Gap im Mittel von 20 Jahren haben. Das heißt, zwischen dem ersten Bemerken der Symptome und dem Stellen der Diagnose vergehen im Mittel 20 Jahre. Boah. Das liegt häufig auch daran, dass Missverständnisse vorliegen, also dass solche jungen Patientinnen sowas bemerken, dann gehen sie zu einer ärztlichen Kollegin oder zu einem ärztlichen Kollegen, der sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so auskennt, und der sagt, ja, sie sind zu dick, sie müssen abnehmen. Das macht man einmal zweimal und dann lässt man es aber auch bleiben, und wenn man dann später eine gestandene Frau ist, sagt ihr, irgendwas stimmt hier doch nicht, und geht doch nochmal zum Arzt und kriegt dann diese Diagnose. Also das ist nicht immer der Verlauf, aber es ist ein durchaus typischer Verlauf, den wir da bemerken. Insofern passt das Geschilderte gerade eigentlich ganz gut ins Bild.
Da war es ja dann glücklich, dass der Arzt dann das erkannt hat. Was würden Sie den Betroffenen, die jetzt vielleicht denken, ah, es könnte sein, dass ich Lipödem habe, raten, zu welchem Arzt geht man denn dann am ehesten? Also der Hausarzt, oder gibt es da bestimmte Spezialisten, die man aufsuchen sollte?
Also am ehesten zu einem Arzt oder zu einer Ärztin, die sich damit auskennt. Das ist noch relativ inhomogen. Also die Fachdisziplinen, die sehr viel Kontakt damit haben, sind Dermatologen, Phlebologen, zunehmend auch Gynäkologinnen und Gynäkologen und natürlich plastische Chirurgen. Da ist das schon am verbreitetsten, weil das eben die Fachbereiche sind, die es auch primär behandeln. Und natürlich Hausärztinnen und Hausärzte, die das im Alltag begleiten müssen und sollen. Da ist aber tatsächlich der Wissensstand im Moment noch sehr unterschiedlich. Also insofern tue ich mich schwer zu sagen, gehen Sie einfach dahin. Wenn man den Verdacht hat, ist es am besten, man informiert sich, wo eine Kollegin oder ein Kollege sitzt, der sich damit auskennt. Es gibt in den sozialen Medien gibt es einiges, wobei das auch manchmal mit Vorsicht zu genießen ist, die Lipödem-Gesellschaft und andere Anlaufstellen. Selbsthilfegruppen sind eine sehr gute Adresse, die sind gut vernetzt, die wissen eben in der Region, wo jemand ist, der sich damit befasst. Das sind in der Regel ganz gute Anlaufstellen.
Kann ich denn selbst irgendwie schon so ein bisschen rausfinden, ob ich vielleicht eher an Lipödem leide? Also irgendwie das, ne, was Sie gerade beschrieben haben, Schmerzen oder so, gibt es so klare Symptome, die man Betroffenen an die Hand geben kann, wo man sagen kann, wenn man das hat, ist es eher Lipödem als jetzt klassisches Übergewicht?
Also es gibt Checklisten beispielsweise auf der Website von der Lipödem-Gesellschaft, wo man selber mal gucken kann. Auch auf unserer Website gibt es so eine Checkliste. Klassisch ist eben tatsächlich, dass man so eine Dysproportion in der Fettverteilung feststellt. Also man feststellt, dass eigentlich passen sozusagen meine Beine gar nicht zum restlichen Körper. Beschreiben viele Patientinnen, dass sie ganz Probleme haben beim Kaufen von Kleidung beispielsweise. Diese Schmerzen, also so, der wird unterschiedlich beschrieben, dumpfer, drückender Schmerz. Manche Patientinnen schildern das, als wenn sie so eine aufgepumpte Blutdruckmanschette ums Bein oder um den Arm haben. Das ist so ein relativ klassisches Symptom. Wenn man bemerkt, dass man so random blaue Flecken bekommt, also dass man sagt, ich habe blaue Flecken am Bein, weiß eigentlich überhaupt nicht, woher ich die habe, oder eben so eine deutliche Berührungsempfindlichkeit, das sind eben klassische Indikatoren. Wenn das noch ein bisschen übereinstimmt mit diesem ersten Auftreten mit einem dieser hormonellen Trigger, die ich gerade benannt habe, ist es kann das ein Hinweis sein. Wie gesagt, es gibt eine erbliche Komponente, das heißt, manche Patientinnen kommen auch und sagen, meine Mama hat's oder meine Schwester hat's oder meine Tante, Oma, die wusste es zwar noch nicht, aber die sah ganz klassisch so aus, ganz schlanke Taille und dann dicke Beine. Das sind so Punkte, wo man sagen kann, ja, okay, das könnte sein, und dann macht es Sinn, zu einer erfahrenen Ärztin oder zu einem erfahrenen Arzt zu gehen, der das sich anschaut.
Bevor wir jetzt gleich mal gucken, wie es bei dir weiterging, Annalena, haben wir gerade schon die Ursachen so ein bisschen angerissen. Erblich ist wahrscheinlich schwierig, weil einfach wir wissen, dass Lipödem noch nicht so bekannt ist in der Gesellschaft. Das heißt, viele wissen wahrscheinlich gar nicht aus den früheren Generationen, ob sie es mal hatten oder nicht oder haben. Aber was gibt es noch für Ursachen? Sie haben hormonelle Sachen angesprochen. Ist irgendwie auch was, diese anderen Ernährungen etc., gibt es da andere Dinge, die da vielleicht auch einen Einfluss drauf haben können?
Wissen wir nicht. Also das kann gut sein, wir wissen es aber nicht. Also die Punkte sind eben eine erbliche Komponente, wobei das oft schwierig ist, wie Sie gesagt haben, eben diese hormonellen Trigger. Es betrifft eigentlich nur Frauen. Das sind die drei Faktoren. Wie gesagt, wenn eine Adipositas auch besteht, dann muss man es unterscheiden. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Die Ernährung kann möglicherweise einen Einfluss auf die Erkrankung haben, aber als Auslöser ist das nicht bekannt.
Warum sind denn Frauen häufiger oder fast ausschließlich betroffen im Vergleich zu Männern? Weiß man das?
Eine spannende Frage, das wissen wir eben nicht. Also wir wissen, dass es eben der Auslöser irgendwas mit dem weiblichen Hormonhaushalt zu tun hat. Deswegen immer diese Auslöser, Pubertät, Schwangerschaft und so weiter. Das wissen wir. Was da aber genau im Körper passiert und was wir beispielsweise mit den Operationen machen, wissen wir tatsächlich nicht. Also es gibt Leute, die sagen, ja, die Fettzellen sind erkrankt, diese Fettzellen da dort, und wenn wir die absaugen, dann sind sie weg und dann ist es besser. Es gibt andere Meinungen, die sagen, es ist eine systemische Erkrankung, die Hormone treffen auf veränderte Rezeptoren, was auch immer, was das auslöst. Ich glaube das eher, weil wir eben das Gefühl haben, wir sehen es, wenn wir Beine operieren, dann kann es auch an den Oberarmen ausbrechen. Also sozusagen, wenn sozusagen der Effektor im Bein weg ist, dann sucht er sich eine andere Fettzelle sozusagen. Aber all das ist im Moment noch eine Spekulation. Und wir wissen eben deswegen auch gar nicht, was wir pathophysiologisch mit dieser Fettabsaugung machen. Was wir eben meinen zu wissen, das sagen die Studiendaten, die wir bis jetzt haben, unsere eigenen und die von anderen Kolleginnen und Kollegen, ist, dass es dadurch deutlich und nachhaltig besser wird. Also wir lindern diese Beschwerden auch recht deutlich. Also wir haben eine Studie gemacht mit vielen Patientinnen, wo wir geguckt haben auf einer sogenannten Schmerzskala, visuelle Analogskala, die geht von 0, gar kein Schmerz, bis 10, maximal vorstellbarer Schmerz, den man haben kann. Da haben wir Patientinnen vor der OP untersucht, die haben gesagt, sie haben Schmerzen im Mittel von 6,2, 6,3. Und wir haben Patientinnen untersucht, die sich nicht operieren lassen, die haben fast den identischen Wert angegeben. Und die wir dann operiert haben, haben nach der Operation einen Wert im Mittel von 2,5 angegeben. Also das ist schon deutlich niedriger.
Definitiv.
Und das auch, das sagen andere Studien, blicken wir so auf einen Zeitraum von ungefähr 5 Jahren zurück. Also wir können schon sagen, dass das ein Stück weit nachhaltig ist. Es hängt vom Stadium ab, es hängt von Kofaktoren ab. Aber es ist schon so, nach unserer Erfahrung, nach den Daten, ist es, dass wir mit dieser Operation wirklich fast allen Patientinnen helfen können, in unterschiedlichem Ausmaß. Von ich habe gar keine Schmerzen mehr bis zu wir können es eben lindern. Aber was genau wir da tun tatsächlich, wissen wir im Moment noch nicht. Aber es ist unsere einzige Waffe, die wir im Moment haben, um dem wirklich entgegenzutreten.
Ja, Stichwort Stadien haben Sie gerade schon gesagt. Kennt man ja von der Krebsdiagnostik. Wie lässt sich das beim Lipödem einordnen? Welche Stadien gibt es da?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also es gibt drei Stadien, Stadium 1, 2 und 3. Und die Problematik mit diesen Stadien ist, dass die sich rein auf diese Fettverteilungsstörung beziehen. Und das macht in meinen Augen nicht so viel Sinn, weil beispielsweise der Schmerz völlig unabhängig von diesem Stadium ist. Also jemand im Stadium 1 kann stärkere Schmerzen haben als jemand im Stadium 3. Dem folgt auch die neue Leitlinie, wo diese Stadien eigentlich abgeschafft worden sind, genau aus diesen Gründen. Ein Problem, was wir im Moment noch haben, ist, dass eben die Krankenkasseneinteilung da noch drinsteckt. Auch klar, weil beispielsweise diese Liebleck-Studie, die im Moment entscheidend ist, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, die das beleuchten soll, eben auch davon ausgeht, Aber um es nochmal runterzubrechen, ist eigentlich die Lehrmeinung im Moment, dass diese Stadieneinteilung dem nicht mehr gerecht wird, sondern auch eher historisch begründet ist.
Schwierig. Also alles noch so ein bisschen Blackbox, merkt man bei dem ganzen Thema, leider. Annalena, erzähl doch mal, wie es bei dir weiterging, nachdem du die Diagnose dann, die ja für dich eigentlich völlig unerwartet kam, ging es dann für dich weiter?
Ja, der Facharzt hat mir zunächst eine Strumpfhose verordnet, später dann auch Lymphdrainage. Und dann bestanden die nächsten Jahre erstmal daraus, dass ich zweimal die Woche für 45 Minuten, später auch für eine Stunde zur Lymphdrainage gegangen bin und jeden Tag die Strumpfhose getragen habe. Ja, gewisse Symptome sind mir dann natürlich aufgefallen, im Nachhinein auch. Ich hatte, wie gerade schon so ein bisschen angesprochen wurde, eine Kleidergröße mehr in den Jeans. Wie gesagt, lange stehen, viel mehr schwer, blaue Flecken. Wenn man sich aber vorher noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat und diese Krankheit gar nicht kannte, sind das, wie gesagt, einfach Symptome, die man vielleicht für normal oder nicht auffällig hält. Und so habe ich mich nach und nach mit der Krankheit anfreunden müssen, in Anführungszeichen, und mich auch immer mehr darüber informiert.
Hat dir das denn geholfen? Also die Strumpfhose, Lymphdrainage, hast du dann schon eine Besserung gemerkt?
Sehr kurzfristig. Also natürlich ist das, oder war es für mich angenehm. Ich weiß aber auch von meinen PhysiotherapeutInnen, die berichten, dass es wirklich auch Betroffene gibt, die das gar nicht angenehm empfinden. Für mich persönlich stand von Anfang an fest, dass ich sowohl die Strumpfhose als auch die Lymphdrainage sehr konsequent durchziehen werde. Einfach weil es mich vielleicht nicht schmerzfrei leben lässt, aber es doch eine Erleichterung ist, besonders im Sommer.
Welches Stadium wird bei dir denn festgestellt, wenn man, also jetzt gerade haben wir das ja gehört?
Genau, ich hatte Stadium 1 tatsächlich.
Okay. Herr Professor Hirsch, wenn man jetzt die Diagnose erhalten hat, ist das so der klassische Weg? Man geht erstmal so ein bisschen Schritt für Schritt. Eine Strumpfhose klingt jetzt ja noch wirklich der einfachste Weg, jemandem eine Strumpfhose anzuziehen. Wir haben ja auch die Extremversion dann von der Operation am Ende, haben wir auch schon kurz angerissen. Was sind so die Schritte, die man meistens geht in der Behandlung?
Also der klassische Weg ist tatsächlich, dass man mit der sogenannten konservativen Therapie beginnt. Das spricht also Kompressionsstrumpfhose und Lymphdrainage. Es ist aber genauso wie eben beschrieben, also dass die meisten Patientinnen schildern das so, dass das die Beschwerden lindert. Das ist auch ganz gut. Für mich ist es als Arzt auch nochmal ganz gut, weil das ist ja eine klinische Diagnose, das auch nochmal bestätigt. Also mir hilft das auch nochmal in der Diagnostik, wenn man sagt, ja, das hilft mir, das lindert es. Und da darf man aber nicht von einfach sprechen, weil wenn man sich das mal anguckt, wenn man mal so eine Hose in der Hand gehalten hat und dann denkt, okay, bei 30 Grad so ein Ding anzuziehen, das ist echt eine Mordsviecherei. Ne? Ja. Und das ist auch für mich immer wieder die Bestätigung, auch weil auch Schmerz ist ja subjektiv. Ne? Wenn sich da jemand echt reinpresst, dann hat er einen Leidensdruck auch. Ne? Und es lindert, aber es hilft eben nicht ursächlich. Sobald man die auszieht, sind die Schmerzen auch wieder da. Und das ist eben das Problem daran auch. Jetzt geben die Krankenkassen auch vor für die Kostenübernahme, dass man sagt, man muss nachweisen, dass die konservative Therapie erfolglos war. Das heißt, für die Patientinnen, für die es bis jetzt eine Kostenübernahme gibt, müssen wir nachweisen, dass sie ein halbes Jahr erfolglos diese konservative Therapie gemacht haben. Das sehe ich auch kritisch, weil wir wissen, dass das lindert, aber nichts hilft. So, ne? Trotzdem ist diese Therapie wichtig, auch gerade postoperativ ist sie ganz entscheidend wichtig. Das heißt, ich finde es schon gut, wenn die Patientinnen schon daran gewöhnt sind, diese Kompression zu tragen, Lymphdrainage zu machen und so weiter, weil man es nach der Operation unbedingt braucht im Abheilungs- oder Heilstadium. Wir sprechen von einem Heiljahr nach diesen Operationen. Dafür ist es wichtig und es ist auch gut, dass sie so versorgt sind, aber es ist eigentlich in meinen Augen keine Alternative zur Operation, beziehungsweise natürlich, wenn der Operation bestimmte Punkte im Wege stehen, Kontraindikationen, weil noch andere Erkrankungen da sind oder gibt es verschiedene andere Gründe. Insofern ist es ein wichtiger Baustein, den man aber auch richtig einordnen muss.
Wenn wir jetzt über das Thema heute reden, haben wir natürlich auch immer so ein bisschen die Vorurteile ja im Kopf, die ja viele bei der Erkrankung haben, und das Thema Übergewicht ist natürlich was in der Gesellschaft ganz häufig den Leuten ja begegnet, die sagen, ja, mach doch einfach mal mehr Sport. Wie sieht das denn aus beim Thema Sport und Lipödem? Kann das lindern? Kann das helfen? Oder ist es eigentlich sogar eine Mehrbelastung, weil man ja auch mit Schmerzen Sport wahrscheinlich macht?
Also das ist total wichtig. Das lindert die Erkrankung auch nicht. Ne? Aber es ist wichtig, dass man eine multimodale Therapie macht. Also neben der Kompression und der Operation ist es, also auch wenn man operiert, sage ich meinen Patientinnen immer, das ist eine chronische Erkrankung und das wird sie für den Rest ihres Lebens begleiten. Und wir haben häufig eine Vergesellschaftung mit Adipositas. Das heißt, eine bewusste Ernährung, eine Ernährungsberatung, eine Ernährungstherapie und Sport ist sowieso für uns alle total wichtig und gut, ne? Und natürlich in Bereichen, wo es um Schmerz, eingeschränkte Beweglichkeit und Fettverteilungsstörung möglicherweise noch kombiniert mit einer Adipositas ist es umso wichtiger, ist gar keine Frage. Wir haben eine tolle Studie gemacht mit einer Mitarbeiterin aus meinem wissenschaftlichen Team, die auch gleichzeitig promovierte Psychologin ist, die sehr schön dargestellt hat, dass es quasi so ein Teufelsdreieck gibt aus Schmerzen, eingeschränkte Beweglichkeit und depressiver Verstimmung. Das greift ineinander, ne? Und das heißt, wenn man den einen Aspekt lindern oder ändern kann, dann wirkt sich das auch auf die anderen beiden aus. Also insofern, ja klar, ist das wichtig für uns alle, aber für die Patientinnen nochmal ganz besonders.
Total wichtiger Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, diese psychologische oder auch Belastung, die man damit hat. Wie ging es dir denn damit? Ich meine, du hattest jetzt die Diagnose, dann hast du angefangen, ja, konservative Therapien zu machen, die jetzt zwar ein bisschen gelindert haben, aber es ja letztendlich nicht entfernt haben oder gelöst haben, das Problem. Was hat das mit dir gemacht in der Zeit oder auch jetzt vielleicht noch?
Es ist natürlich schon eine psychische Belastung. Zum einen, ja, man ist chronisch krank, man braucht Zeit, um diese Krankheit zu behandeln, die im Alltag fehlt. Es fängt mit kleineren Dingen an, dass diese Strumpfhose nicht nur sehr unangenehm zum Anziehen ist, besonders im Sommer, sondern einen auch vielleicht in der Kleiderwahl einschränkt. Ich habe früher super gerne Röcke getragen, das fiel dann weg, weil ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Ich hatte Phasen, wo ich zwischenzeitlich wirklich sehr unmotiviert war, überhaupt Sport zu machen oder mir bei meiner Ernährung Mühe zu geben. Einfach, weil ich dachte, okay, es ist doch eh egal, es ändert nichts. Natürlich habe ich dann auch gemerkt, dass Sport und gesunde Ernährung essentiell sind, auch für die Psyche. Aber auch solche Phasen hatte ich dabei. Und auch wenn man in den Spiegel schaut, es ist natürlich auch eine ästhetische Komponente dabei, dass man sich vielleicht einfach nicht so sehr mit seinem Körper wohlfühlt und sich vielleicht auch schämt. Also mit Stadium 1 ging das bei mir tatsächlich noch in einem gewissen Rahmen, aber jedes Mal im Schwimmbad sich umzuziehen, war manchmal auch einfach eine Überwindung.
Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen? Also du wusstest dann ja, dass das Lipödem ist. Wie haben die darauf reagiert?
Eigentlich sehr verständnisvoll. Ich muss zugeben, dass ich jetzt selber bis auf die konservative Therapie dieser Krankheit auch nicht viel Raum gebe. Ich habe immer offen darüber gesprochen. Meine Freundinnen und Freunde waren auch sehr interessiert, meine Familie natürlich auch. Aber ich habe zum Beispiel auch niemanden in meinem Umfeld gehabt, der die gleiche Diagnose hatte. Und dementsprechend konnte ich ja gut darüber reden und das loswerden, was mich beschäftigt hat. Aber es war jetzt kein Austausch tatsächlich.
Hm. Wir haben vorhin schon die Studie angesprochen. Die hat ja bei dir auch eine große Rolle gespielt. Wie bist du denn in diese Studie reingeraten und was hat das am Ende dann bei dir auch quasi ausgelöst? Weil wir haben auch gerade schon drüber gesprochen, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Diese Operation, die am Ende wirklich ein bisschen oder die meiste Linderung verspricht, die bekommt ja nicht jeder. Außer man ist Teil dieser Studie. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das bei dir war?
Genau, ich bin durch meine Krankenkasse auf die Studie aufmerksam geworden. Da stand aber noch nicht fest, wann sie genau startet, beziehungsweise wann man sich dafür bewerben konnte. Und durch einen TV-Beitrag ist mir das dann wieder in Erinnerung gekommen. Ich habe mich auf einer Website bewerben können, musste angeben, was für ein Stadium ich habe. Und wurde dann, ich glaube sogar über ein Jahr später erst kontaktiert. Tatsächlich hat sich das bei mir ein bisschen durch Corona verschoben. Wurde dann zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, wo man nochmal geguckt hat, welches Stadium habe ich, passen die Voraussetzungen dazu. Ich habe jetzt die konservative Therapie schon vorher relativ lange gemacht gehabt und wurde dann erstmal tatsächlich monatelang einfach nur beobachtet. Und später wurde dann ausgelost und ich gehörte zu den Glücklichen, die direkt operiert wurden, sodass dann innerhalb von einem halben Jahr 4 OPs anstanden.
Gehen wir gleich weiter drauf ein. Vielleicht, dass Sie uns einmal einen Einblick geben. Lip-Leg-Studie, was ist das überhaupt? Warum wurde die ins Leben gerufen? Was ist der Gedanke dahinter?
Also der Gedanke dahinter war, dass sich die Krankenkassen dann irgendwann damit beschäftigt haben, ob man da eine Kostenübernahme machen soll oder muss. Und man dann den gemeinsamen Bundesausschuss.
Kostenübernahme ganz kurz. Wir reden hier von hohen Kosten, die Operation wahrscheinlich.
Genau, ne? Richtig. Das genau, wir sind nicht ja so ganz häufig billig. Mehrere Operationen, wie wir gerade schon gehört haben. Und da kommen hohe Kosten zusammen. Das können schnell mal 15.000, 20.000 Euro sein. Wir wissen, dass das für die Patienten, jetzt kann man sich auch denken, ne? Aber wir wissen, dass das für die Patientin eine hohe Belastung ist. In den meisten Fällen wird das ja eben nicht übernommen. Wir haben von der Lipidem-Gesellschaft aus mal eine Nachfrage gemacht oder eine Umfrage und da kam raus, dass sich viele sogar verschulden, um diese Eingriffe finanzieren zu können. Also das ist schon eine heftige Angelegenheit. Und genau, darum ging es. Und dann wurde der gemeinsame Bundesausschuss beauftragt, das zu prüfen. Und dann geht es letztendlich darum, dass man einen Nutzennachweis erbringt. Und die haben sich die Daten angeschaut und haben festgestellt, es gibt zu wenig Studien, die eine so hohe Güte haben, dass man sich darauf verlassen kann. Und dann wurde gesagt, okay, man muss eine Studie machen, um das zu überprüfen. Und dann wurde letztendlich so ein Stück weit in der letzten Zeit zweigleisig gefahren, dass es eben eine eingeschränkte Kostenübernahme für dieses Stadium 3 unter bestimmten Voraussetzungen gab und die sogenannte Lip-Leg-Studie aufgesetzt wurde, in der untersucht wurde, ob eine operative Intervention bei Patientinnen im Stadium 1 und 2 erfolgreich ist oder nicht.
Gibt es da schon erste Ergebnisse, die diese Studie erbracht hat?
Also der interventionelle Arm dieser Studie ist beendet. Das heißt, man kann jetzt die ersten Daten auswerten. Die werden auch gerade ausgewertet. Die Studie geht noch länger, weil man jetzt guckt, was passiert in den nächsten ein, zwei Jahren. Also kommt es zu Rezidiven, ja oder nein. Aber man kann erste Daten jetzt auswerten. Das passiert gerade. Die sind noch nicht veröffentlicht. Und wir gehen aber davon aus, dass wir so in der zweiten Jahreshälfte darüber was erfahren werden und dann ist auch die Frage, dann muss der GBA irgendwann darüber entscheiden. Also das wird ein spannendes Jahr, weil wir dann darüber mehr wissen werden. Dann wird nochmal die spannende Frage, wie entscheiden sich die Kassen, das zu vergüten und so weiter. Also da hängt dann nochmal einiges hinten dran. Auch für dieses Stadium 3 ist es so, dass die Kliniken eine spezielle Zulassung brauchen, um das operieren zu dürfen. Und diese Qualitätssicherungsmaßnahme war ursprünglich befristet bis Dezember 2024 und ist jetzt verlängert worden um ein Jahr auf Dezember 25. Und dann ist jetzt eben die große Frage, was passiert danach? Das sorgt sozusagen in der betroffenen Community und auch unter den Behandlerinnen und Behandlern ein bisschen für Unsicherheit im Moment, weil wir wissen, das gilt eben nur bis dann. Und was ist dann danach? Das wissen wir noch nicht. Also insofern, wie ich gesagt habe, wird es ein spannendes Jahr, weil wir dann wissen werden oder erfahren werden, wie es weitergeht.
Operation ist ja dann das nächste heiße Thema, sage ich mal. Das ist jetzt, Sie sind ja auch aus der plastischen Chirurgie. Plastische Chirurgie verbindet man ja irgendwie so ein bisschen mit Schönheitschirurgie, wenn die Vorurteile stimmen würden. Jetzt ist ja so eine Operation, also die Liposuktion heißt es ja, ne, um diese Erkrankung auch zu lindern. Jetzt aber keine schöne Operation, würde ich mir denken. Also keine Operation macht Spaß, aber in der Schönheitschirurgie denkt man ja direkt sowas, ja, das macht man ja freiwillig und tut man sich irgendwie selbst an. Wie läuft denn so eine Operation ab und wie ist das auch für Betroffene dann?
Wichtige Frage. Also die plastische Chirurgie umfasst auch die ganze Wiederherstellungs- und rekonstruktive Chirurgie. Insofern ist die Schönheitschirurgie ist ein Teilbereich davon, aber der eben auch sehr bekannt ist oder prägnant. Das ist richtig, das ist kein ästhetischer Eingriff. Also die Techniken der Fettabsaugung kommen natürlich auch ein Stück weit aus dem Schönheitsbereich. Wir nutzen es aber auch für andere Maßnahmen. Bei der Operation bei Lipidem geht es aber primär nicht um diesen Aspekt des ästhetischen Eingriffs. Hat natürlich diesen Nebeneffekt, dass es auch die Körperproportionen korrigieren kann, ne? In erster Linie geht es aber darum, diese Fettverteilungsstörungen zu behandeln und vor allem auch den Schmerz zu reduzieren. Ne? Das heißt, man muss mit viel Erfahrung abwägen, wie ausgeprägt ist diese Fettverteilungsstörung und wie viel Fettgewebe kann ich entfernen. Wenn ich zu wenig entferne, ist das schlecht, weil ich dann die Erkrankung nicht richtig adressiere. Und wenn ich zu viel entferne, ist es auch nicht gut, weil ich damit Komplikationen oder Folgen auch hervorrufen kann. Da muss man auch gucken, wie viele Operationen brauche ich, weil man eben den Gesamtkörper nicht überfordern darf. Das ist schon, also das ist sehr dankbar, weil wir relativ wenig schwere Komplikationen haben bei dieser Operation. Und das ist bemerkenswert, weil es eigentlich schon ein erheblicher chirurgischer Eingriff ist. Also an der Oberfläche sieht man nicht viel, aber wir entfernen einfach sehr viel Fettgewebe da. Das ist ja eine Gewebeschicht, wo Nerven drin langlaufen, Blutgefäße, Lymphgefäße. Also da kann auch was passieren und das tut es zum Glück sehr selten. Aber das kann sein, es kann Infektionen geben, es kann Gewebstod, Absterben von Gewebe geben, also da kann es Komplikationen geben. Und insofern gehört das in die Hände von erfahrenen Operateuren, weil es eben kein rein ästhetischer Eingriff ist.
Das heißt, das geht auch nur in bestimmten Zentren oder Kliniken, die sowas anbieten und da Erfahrung haben, solche Operationen zu machen.
Genau. Ja. Also plastische Chirurgen sind ausgebildet in dieser Behandlung, aber auch da sind sozusagen die Erfahrungswerte unterschiedlich, wie immer. Und insofern, ja, ist das sinnvoll, sich dann in die Hände von erfahrenen Chirurginnen oder Chirurgen zu begeben. Und wichtig auch, dass man das mit den Betroffenen sehr genau bespricht. Es gibt ja, wie gesagt, unterschiedliche Stadien und deswegen ist ganz wichtig, dass man das vorher gemeinsam sehr gut rausarbeitet, was die Beschwerden sind. Also wie stark ist der Schmerz, wie sehr stört diese Störung der Körpersilhouette und so weiter. Ne? Weil wir schon auch besprechen müssen, dass das manchmal sogar das Gegenteil von Ästhetik sein kann. Dass wir sagen, wir werden wahrscheinlich so viel absaugen, dass zum Beispiel Hautüberschuss verbleiben kann. Ne? Also worum geht's? Geht es darum, diese Schmerzen effektiv zu adressieren? Ist das das Hauptziel? Und wir nehmen dafür in Kauf, dass das vielleicht auch nachher Hautüberschuss zur Folge haben kann. Ne? Oder sagen wir, nee, die bestimmte Fettverteilungsstörung sind das Hauptproblem und wir gehen da etwas reduzierter vor. Aber solche Dinge muss man eben sehr genau besprechen vorher.
Wichtiges Thema. Wie war das denn bei dir? Du hast dann ja die Operation durchgeführt, beziehungsweise 4 Operationen waren es ja dann sogar. Wie hast du die für dich wahrgenommen? Also ja, ich gehe davon aus, war jetzt nichts, was man super gerne nochmal machen möchte, aber vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen beschreiben, wie das für dich war.
Im ersten Moment war es tatsächlich sehr angsteinflößend, muss ich zugeben. 4 OPs in einem halben Jahr sind jetzt auch nichts, was man mal eben so macht. Und hätte es einen Weg gegeben, das zu vermeiden, wäre ich ihn, glaube ich, auch gegangen. Ja, ich muss zugeben, nach der ersten OP war ich von den Eindrücken sehr erschlagen. Man ist auf Hilfe angewiesen, das Bein ist grün und blau, ist sehr geschwollen. Und dadurch, dass alles noch taub ist und geschwollen ist, sieht man am Anfang ja auch noch gar nicht so viel vom Endergebnis. Aber mit der Zeit und mit den OPs gewöhnt man sich daran, würde ich sagen. Man weiß, worauf man selber vielleicht achten kann, damit man sich danach besser fühlt. Viel trinken, sich schon und dementsprechend muss ich sagen, bin ich sehr glücklich, dass ich die OPs gemacht habe, aber es ist definitiv kein Zuckerschlecken, sondern das sind harte OPs, die auch wirklich, ja, dem Körper zu schaffen machen.
Wie lange hat das denn bei dir gedauert, bis du sagen würdest, dass die Maßnahmen, die Operation eigentlich erbringen sollte, auch eingetroffen ist?
Also ich würde sagen, so nach einem halben Jahr war mein Leben wieder so wie vorher. Alles war abgeklungen im Großen und Ganzen. Und ich habe so die ersten Verbesserungen spüren können. Und jetzt so nach 3 Jahren kann ich sagen, natürlich habe ich hier und da noch Narben. Und erinnere mich natürlich hier und da an die Zeit. Aber ich merke eigentlich nichts mehr von den OPs und lebe jetzt ein Leben wie jemand ohne Lipödem.
Also das heißt, die Beschwerden sind durch die OP auch quasi weggegangen. Also keine Schmerzen mehr, diese Druckempfindlichkeit, dass du lange nicht mehr stehen kannst.
Genau. Also ich würde sagen, bei 38 Grad im Schatten gibt es durchaus noch Tage, wo meine Beine vielleicht nicht so gut mitmachen. Aber ich bin im Alltag schmerzfrei. Ich bin viel bewegungsfreudiger geworden und kann auch auf die Strumpfhose verzichten.
Wir haben vorhin dann ja kurz gesprochen, da hattest du ja auch gesagt, dass aber diese Vorstellung davon, dass man nach der OP dann aber auch gärtenschlanke Beine hat und es quasi so ist wie, ne, einmal geschnipst und auf einmal ist alles wieder weg, war aber jetzt auch nicht so.
Nein, tatsächlich habe ich immer noch die gleiche Hosengröße wie vorher. Mir wurde es so erklärt, dass tatsächlich einfach das auch viel damit zusammenhängt, dass Bindegewebe entsteht. Dementsprechend würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass man plötzlich 2, 3 Kleidergrößen verliert. Aber natürlich hat es dafür gesorgt, dass meine Beine ein wenig definierter oder optisch schlanker aussehen. Aber ich glaube, das gehört natürlich dazu, wenn ein Teil der Masse abgesaugt wird.
Ist das richtig? Können Sie das bestätigen, dass wenn auch dann das böse Fettgewebe, nenne ich es jetzt mal, entfernt wird, dann Bindegewebe teilweise Lücken füllt? Oder dass auch die Erwartungen von Betroffenen manchmal vielleicht anders sind als die dann die Ärzte oder Ärztinnen haben?
Also das ist auch sehr unterschiedlich, weil diese Stadien sehr unterschiedlich sind. Also die Fettverteilungsstörung ist dramatisch unterschiedlich und davon hängt total viel ab. Also bei einer Patientin im Stadium 3 sieht man zum Teil frappierende Unterschiede auch im Umfang. Mhm. Muss aber nicht sein. Bei einer Patientin im Stadium 1 ist es nicht so. Aber meine Erfahrung ist auch, dass die Patientinnen gar nicht mit diesem Anspruch kommen, ehrlich gesagt. Also die haben Schmerzen und die sind eingeschränkt und das belastet die total. Und da ist das gar nicht so ein Thema. Das können wir gut besprechen und das ist eigentlich der Erwartungshorizont gleich. Im Gegenteil, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein falscher Erwartungshorizont, dann bin ich eigentlich auch eher zurückhaltend mit der Operation, weil es wirklich ist ein medizinischer Eingriff, um den es da geht. Und unser Ziel ist, dass die Beschwerden besser werden und nicht, dass man jetzt unbedingt die schönsten Beine hat. Das ist ein Nebeneffekt und das tun wir auch. Also wir sehen, dass wir dann beispielsweise an den Knöcheln, an den Knien das besser rausarbeiten können und so weiter. Da gibt es auch ganz schöne Ergebnisse. Das ist aber, wie gesagt, auch immer von den Ausgangsbedingungen abhängig.
Und wie sieht die Nachsorge dann aus? Also ist mit der OP dann quasi erstmal alles erledigt, was dann die Behandlung vom Lipödem angeht? Oder wie geht es weiter für Betroffene?
Naja, für die Patientin geht es dann erst los.
Ja, das stimmt.
Also das ist ein ganz schöner Ritt, das haben wir ja gerade schon gehört. Und dazu gehört auch, dass man sich gut vorher darauf vorbereitet. Danach ist die Kompression ist total wichtig, dass man die konsequent 24/7 trägt über eine längere Zeit. Die Lymphdrainage ist wichtig, das tut weh, da muss man sich richtig wieder zurückkämpfen. Also insofern ist Nachsorge natürlich wichtig, Kompression, Lymphdrainage, solche Dinge, Hilfestellungen zu Hause. Auch da kann ich immer wieder eine Lanze für die Selbsthilfegruppen brechen, die häufig sehr gute Tipps haben, wie man zu Hause gut klarkommt, die ich oft als Arzt gar nicht so habe. Und dann haben wir ja gerade gehört, also ich spreche immer von dem Heiljahr, das bläue ich auch meinen Patientinnen ein, dass es diese Zeit braucht, die braucht es aber bei fast allen anderen Sachen auch. Weil mir das wichtig ist, dass dieser Horizont im Kopf ist und man eben nicht denkt, okay, ich lasse mich operieren und wenn ich sage, nach 6 Wochen können Sie eigentlich wieder alles machen, dann heißt es, man kann theoretisch, man darf wieder alles machen. Das heißt noch lange nicht, dass man es kann. Aber auch da ist eben Wundheilung und Gewebsregeneration total unterschiedlich. Ne? Also das gibt Patientinnen, die wirklich zu knapsen haben, auch für eine längere Zeit. Ich habe eine Patientin, die ist Landärztin, die sagt, ich kann meine Praxis nicht zumachen, die habe ich freitags operiert und die stand montags wieder in ihrer Praxis. Das ist unterschiedlich und da gibt es eine ganz große Bandbreite. Wichtig ist, dass man ein gutes Behandlerumfeld hat und dass wir das begleiten und dass das eben erfahrene Leute sind, weil man eben individuell darauf reagieren muss. Die Patientin muss gut darauf vorbereitet sein. Ich finde, dass unsere Lipödem-Patientinnen extrem gut sind. Die sind meistens extrem gut vorbereitet, die kennen sich aus, die sind compliant, die machen echt gut mit. Insofern ist es total dankbar, weil die echt super mitmachen. Und deswegen ist es auch oft so ein großer Therapieerfolg.
Ja, sehr gut.
Wo Sie das gerade sagen, dass es sehr individuell ist, das habe ich tatsächlich im Austausch mit anderen Patientinnen, die operiert wurden, auch erlebt. Also jeder Lebensumstand ist anders, manche müssen noch zu Hause Kinder versorgen. Ich bin Studentin, dementsprechend hatte ich da jetzt relativ wenig Verantwortung. Aber ich hatte am Anfang auch gehört, okay, es gibt Leute, die nach 2 Tagen wieder im Büro sitzen. Bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Ich habe mindestens 1 Woche gebraucht, um mit meinem Kreislauf, mit den Bewegungen und allem wieder klarzukommen. Man muss auch sagen, wenn man da aus der OP kommt und nach Hause geschickt wird, sich erstmal selbst zu versorgen, das ansehen zu können, dass alles grün und blau ist, muss man, glaube ich, auch erstmal können. Aber es lohnt sich, muss man auch sagen. Also es ist eine unfassbare Belastung. Man sollte mit relativ wenigen Ansprüchen an sich selber, glaube ich, auch rangehen, dass man das und das wieder machen muss, wenn man sich das leisten kann, dass man diese Einspannung haben kann. Und man sollte auch einfach sehr, ja, sehr gnädig mit sich selber sein. Also das, was man da macht, um gesünder zu werden, also es ist ja immer noch eine chronische Krankheit und wie gesagt, es bleibt ein Leben lang, dass einen das irgendwie mitnimmt und verfolgt, aber man macht es, wie gesagt, nicht einfach mal so aus Spaß und das sollte man sich auch, glaube ich, sich selber immer wieder vor Augen halten, wenn man dann irgendwie enttäuscht ist, weil man gerade noch nicht das kann, was man sich vielleicht erhofft hat nach der OP.
Ja, ganz wichtig. Gibt es denn andere Möglichkeiten außer der Operation, die man noch einschlagen kann? Also wir haben von den konservativen Sachen gesprochen. Wir hatten das Thema Hormone. Jetzt fragt man sich ja, kann man Hormone vielleicht hinzufügen, damit sowas ausgeglichen wird? Gibt es da irgendwie schon Studien zu? Oder auch das Thema Fett wegspritzen haben wir ja auch schon mal so angerissen. Ne? Gibt es da schon erste irgendwie Überlegungen, wie man vielleicht noch andere Methoden nutzen kann?
Also Überlegungen gibt es, aber es gibt keine Erkenntnisse. Also ich hoffe sehr, dass wir in 10 Jahren, vielleicht auch hoffentlich schneller, aber dass wir da sitzen und mehr wissen und es gibt eine Tablette dagegen und wir sagen, boah, was haben wir da gemacht vor 10 Jahren? Alle Patientinnen operiert, das hoffe ich. Im Moment ist es aber leider nicht so. Wir wissen auch, also kommen viele Patientinnen zu mir und sagen, was ist denn, wenn ich jetzt schwanger werde? Und ich kann auch sagen, ich weiß es nicht. Das kann sein, dass es einen Schub gibt, kann auch sein, dass nichts passiert. Ne? Nee, wir wissen es nicht. Wenn Sie jetzt diese Ozempic-Spritzen und so ansprechen, also GLP-Medikamente, dann wissen wir es auch noch nicht. Wir haben jetzt die ersten Patientinnen mit diagnostiziertem Lipidem, die auch mit solchen Medikamenten behandelt werden, haben jetzt eine Studie aufgelegt und beobachten die natürlich, weil wir sehr gespannt sind, ob sich das aufs Lipidem auswirkt oder nicht. Aber das sind erst noch ein paar wenige. Also auch da müssen wir wissen, hoffentlich passiert da was, aber das ist eine totale Blackbox, das wissen wir nicht. Also im Moment gibt es neben eben der Kompressionstherapie, der Lymphdrainage und der Operation diese begleitenden Faktoren wie eben Sport, Ernährung, psychische Gesundheit, also diese psychische Gesundheit, über die wir gerade gesprochen haben, die ist ja echt erheblich. Würde ich auch gerne nochmal was zu anfügen. Sie haben ja beschrieben, was Sie da belastet und das sind wirklich ganz vielschichtige Belastungen. Sind die wir gehört haben. Ne? Es ist natürlich auch eine Stigmatisierung. Es ist oft die Sorge, kann ich meine Kinder versorgen? Wie wird das mit meinem Arbeitsplatz sein? Man muss auch immer sehen, finde ich, das ist für mich immer sehr eindrucksvoll, es ist ja auch keine Rücksichtnahme da. Ne? Also ich muss mich mit Schmerzen durch den Alltag kämpfen. Das kostet mich viel mehr Kraft als alle anderen. Aber ich kriege ja nicht mehr Regenerationszeit. Und das ist auch was ich phänomenologisch interessant finde, weil es eben dadurch, dass es aus meiner Sicht eine Frauenerkrankung ist, ist eben weniger Awareness und Rücksichtnahme da. Das ist ja genauso wie bei Menstruationsbeschwerden. Ich habe das neulich, als ich als Sachverständiger im Bundesgesundheitsausschuss gesprochen habe, gesagt, ich würde mich mal interessieren, wie das wäre, wenn Männer Menstruationsbeschwerden hätten, wie es mit unseren Arbeitsunfähigkeitstagen aussehen würde. Ne? Wir haben das bei der Endometriose erlebt, wo lange Jahre gesagt wurde, die stellen sich an oder sind ne, so. Und das ist eben bei Lipidem auch ein Problem, weil wir haben keinen messbaren Marker. Ne? Sobald wir den haben, wird es auch viel einfacher, dass wir Blut abnehmen können und einen Marker bestimmen, sagen, die Patientin hat ein Lipidem und die nicht, haben wir nicht. Die Fettverteilungsstörung, ja, ist manchmal total klassisch, super schlanke Taille und dann ganz dicke Beine. Das ist aber eher so ein prägnantes Beispiel. Häufig ist es eben nicht so. Und Schmerz ist eben sehr subjektiv. Also deswegen ist es eine schwierig zu stellende Diagnose. Und das macht es natürlich dann nochmal schwieriger.
Ja, da sind wir ja schon eigentlich bei dem Punkt, was man sich so ein bisschen wünscht auch, wie das Bewusstsein für Lipödem mehr geschaffen werden kann. Haben Sie da vielleicht so Wünsche, die Sie an die Gesellschaft, aber auch an die medizinische Gesellschaft vielleicht stellen würden, damit auch solche Patientinnen schneller vielleicht denen geholfen werden kann?
Definitiv, also da setze ich mich sehr für ein. Und das passiert auch, also gemeinsam mit meinen Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen der Lipidem-Gesellschaft führen wir sehr viele Gespräche und da ist auch sehr viel Bereitschaft da. Also ich habe, glaube ich, mit fast jeder Bundestagsfraktion und Landtagsfraktion jetzt schon gesprochen, die sich aktiv an uns wenden und wir sprechen mit den Krankenkassen und so weiter. Also da passiert auch eine ganze Menge. Und dieses Krankheitsbild setzt sich auch durch, auch in der Lehre. Es braucht halt ein bisschen Zeit und es ist auch noch eine relativ, also in der Diagnostik, in der Diagnosestellung noch eine relativ junge Erkrankung, die uns überrascht hat, weil das doch relativ viele Frauen auch betrifft und auch ein Stück weit aus meiner Sicht sich ganz interessant entwickelt hat, weil das eine Erkrankung ist, die uns zu Bewusstsein gekommen ist, eher dadurch, dass sich die Frauen organisiert haben und gesagt haben, ey, wir haben da Probleme und Lipidem, als dass das über die medizinische Seite kam. Auch das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, viel auch mit Social Media und so zu tun hat, dass es solche Möglichkeiten gibt.
Ja, der überhaupt Vernetzung möglich wurde, ne? Ja.
Genau. Und dass sich Selbsthilfegruppen bilden können, auch online über weitere Strecken und so weiter. Aber ich finde, im Moment tut sich eine ganze Menge. Es geht natürlich immer noch nicht schnell genug, aber es tut sich eine ganze Menge.
Ja, das ist ja erfreulich. Annalena, wie würdest du denn jetzt sagen, geht es dir jetzt heute nach der Operation, nach der Diagnose? Und was würdest du vielleicht auch anderen Betroffenen gern mitgeben, die vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, an dem du jetzt bist, auch wenn es jetzt Stadium 1 war, was trotzdem natürlich nicht schön ist, aber generell?
Ich muss sagen, mir geht's heute wirklich gut. Also ich bin sehr dankbar, dass ich diese Operation machen konnte. Und dass es auch wirklich etwas gebracht hat. Und auch heute, wenn ich mich mit anderen Betroffenen irgendwie auseinandersetze, mit ihnen rede, ich bin immer noch in dieser Studie verankert, dass ich kontrolliert werde, dann merke ich auch immer wieder, was das für eine Last ist. Sie hatten gerade von Einschränkungen gesprochen. Ich kenne Betroffene, die den Beruf aufgeben mussten und Ähnliches. Und da zeigt es mir auch immer wieder, dass sich der Weg gelohnt hat und dass ich mich sehr glücklich schätzen kann, jetzt wirklich eigentlich schmerzfrei zu leben. Und ich kann jeder Betroffenen, die gerade die Diagnose bekommen hat, auf jeden Fall ans Herz legen, für sich selber einzustehen. Also gegenüber anderen Menschen, die diese Krankheit nicht kennen, aufzuklären, gegenüber Ärzten auch standhaft zu bleiben. Ich habe das auch erlebt, dass manche Ärzte diese Krankheit überhaupt nicht kennen und auch die konservative Therapie so gut es geht zu machen. Also Strumpfhose anziehen ist nicht das Netteste und wie gesagt, Lymphdrainage muss auch nicht immer angenehm sein. Aber mir persönlich war es immer super wichtig, eine Physiotherapiepraxis zu haben, in der ich mich wohlfühle. Man verbringt da mindestens 1-2 Stunden die Woche. Die Leute sehe ich öfter als manche Freunde von mir. Und gleichzeitig auch ein gutes Sanitätshaus zu bekommen. Also diese Strumpfhose trägt mich den ganzen Tag wie eine zweite Haut durch die Welt. Und beim Fahrradfahren, beim längeren Stehen, einfach gucken, dass die Strumpfhose passt, dass man keine Schmerzen hat, nichts irgendwie einschnürt. Und dementsprechend da sich auch die Zeit nehmen, immer mal wieder was Neues auszuprobieren, anzupassen und unabhängig von dieser konservativen Therapie auf jeden Fall auch noch auf seinen eigenen Körper zu hören. Also inzwischen gibt es super viele Betroffene, die auf Social Media darüber berichten. Es gibt Informationen im Internet. Ich weiß noch, am Anfang habe ich nach der Universallösung gesucht und habe gehört, du musst dich so und so ernähren, du musst das und das machen. Und am Ende war ich, glaube ich, verwirrter als vorher. Einfach schauen, was tut einem gut und natürlich darf man die Krankheit nicht vergessen und man sollte nicht nur die konservative Therapie machen, sich sondern auch noch gesund ernähren, Sport machen, aber wenn man Gesprächsbedarf hat, eine Selbsthilfegruppe suchen und wenn man nicht darüber reden möchte, ist das auch okay. Also auf sich selber zu hören, was tut mir gut und wie viel Raum möchte ich oder muss ich dieser Krankheit in meinem Leben geben.
Tolle Einstellung. Und gleichzeitig wünschen wir uns, dass es eben Zentren gibt, Behandlungszentren, weil wir feststellen, dass das natürlich ganz wichtig ist, dass der Kompressionsversorger oder die Kompressionsversorger, Ernährungsberatung, operative Therapie und so weiter, dass es ineinander greift. Das heißt, wir haben hier in Münster, haben wir so eine Struktur mit all diesen Komponenten und all diesen Playern. Dadurch, dass unsere Patientinnen aber aus ganz Deutschland kommen, von Regensburg bis weiß ich nicht wohin, ist das natürlich schwierig, weil wir das dann in dieser großen Fläche nicht umsetzen können. Und deswegen ist es wichtig und auch die einzige Chance im Moment, dass sich die Patientinnen selber engagieren und kümmern und sich solche Strukturen sozusagen in ihrem Umfeld schaffen. Das geht auch, das ist mal leichter, mal schwieriger, je nachdem, wo man lebt oder wie die Verhältnisse vor Ort sind. Aber es ist natürlich total wichtig für den Therapieerfolg.
Ja, schön, dass es da jetzt mindestens auch unter Betroffenen so eine Vernetzung gibt und man irgendwie da nicht so ganz alleine vielleicht mit der Diagnose ist. Uns haben natürlich auch wieder Fragen aus unserer Community erreicht, jetzt unabhängig, dass wir heute Annalena hier hatten, die sogar aus ihrer Perspektive Fragen mitbringen konnte, die wir hier eingearbeitet haben. Aber eben auch von draußen haben uns welche geschrieben und vielleicht können wir die nochmal kurz beantworten.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Wir haben es gerade schon einmal gehört, Lymphdrainage hattest du. Die Frage, wie sinnvoll ist denn so ein Lymphdrainagegerät? Ich weiß gar nicht, ob man sich das auch selber zu Hause anschaffen kann oder ob das professionell immer sein muss. Wie sinnvoll ist das in dem Zusammenhang?
Also die gibt es auch für zu Hause, da muss man dann auch drum kämpfen, dass man die bekommt. Ich finde die super. Wir haben die auch in der Klinik für postoperative Anwendungen. Die können das ergänzen oder ersetzen. Insofern ist es gut. Wie gesagt, die sind teuer, die muss man dann auch handeln können. Also ist auch nicht für jede Patientin was, aber prinzipiell sind die nicht schlecht.
Können uns was bringen, sehr gut. Wie nimmt man denn trotz oder mit Lipödem ab? Ist das überhaupt möglich, wenn man an einer Erkrankung leidet?
Ja, ist es. Auch das hängt wieder ganz stark von den Faktoren ab. Ne? Was liegt da vorne, Adipositas oder was ist das Problem? Deswegen muss man es auch individuell behandeln. Ich kann nur empfehlen, sich darum zu kümmern, dass man eine gute Ernährungsberatung bekommt, weil die auch nicht nur Ernährungsberatung macht, sondern eben auch Sportangebote, wo man auch immer gucken muss, wie ist denn die Ausgangssituation. Es gibt Patienten, die sind so fit, die können regulär Sport machen, bis hin zu Patienten, die starten erstmal mit Stuhlgymnastik oder Aquawassergymnastik, weil das sozusagen auch geht, wenn man sich nicht so gut bewegen kann. Da braucht man Anleitung für und das kann man sich auch holen. Das braucht Engagement, um das zu bekommen, aber das ist ganz wichtig, dass man das eben begleitet tut.
Du hast das Thema Kompressionsstrümpfe schon angesprochen. Das ist bei dir deine Allzweckwaffe aktuell im Alltag, auch wenn sie nicht so schön sind. Sinnvoll, haben wir eigentlich auch schon beantwortet. Würden Sie auch nochmal bestätigen, dass dieses Tragen von den Strümpfen, egal ob vor, mit, nach OP, wie auch immer, sehr hilfreich ist?
Absolut. Also es gibt diese Fälle, diese wenigen, wo Patientinnen sagen, ich kann es eigentlich nicht gut haben. Da muss man dann auch mal tatsächlich gucken, wo das Problem dran liegt. Aber grundsätzlich ja, absolut machen, weil es lindert, weil es hilft. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor und weil man es nach der OP auch unbedingt braucht.
Perfekt. Ja, die anderen Fragen haben wir tatsächlich alle schon beantwortet. Wir sind eigentlich auf alles heute schon eingegangen. Ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch einmal dieses gesellschaftliche Thema kurz betreuen, wo wir eigentlich gerade stehen. Also wir sind jetzt an dem Punkt, dass Lipödem aktuell, unabhängig von der Studie, nur ab Stadium 3 von den Krankenkassen übernommen wird. Und wir aber vielleicht hoffen, dass sich das dieses Jahr mit Entwicklung oder Auswertung der Studie ändert. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Richtig, genau. Also im Moment ist es so, dass es nur im Stadium 3 und da auch nur unter bestimmten Voraussetzungen, also nicht jede Stadium 3-Patientin qualifiziert sich dafür. Und das ist das Problem, dass eben die Patientin im Stadium 2 oder im Stadium 1, also es gibt Einzelfallentscheidungen der Krankenkassen, die sind aber sehr restriktiv. Das ist bei Privatkrankenkassen auch manchmal nochmal anders als bei gesetzlichen. Aber eine Vielzahl der Patientinnen muss das dann selber bezahlen. Und das macht es natürlich wirklich schwierig. Und deswegen hoffen wir, dass sich diese Situation zeitnah ändern wird.
Dann hoffen wir viel in dieses Jahr oder vielleicht hört sich jemand die Folge ja auch erst im nächsten Jahr an und hat dann schon erste Erkenntnisse, die wir jetzt an dieser Stelle noch gar nicht haben. Aber wir sind mal vorsichtig optimistisch, dass vielleicht auch dank der Studie und solchen Menschen wie dir, Annalena, die auch Teil dieser Studie sind, muss man ja auch mal ganz klar sagen, dass es auch immer toll ist, wenn Menschen Teil an Studien sind, dass da vielleicht viele Erkenntnisse kommen. Vielen Dank erstmal meine beiden Gäste heute, die wirklich super viele Infos gegeben haben, aber auch an dich danke nochmal, dass du so tolle Einblicke in deinen privaten, ich nenne es jetzt mal Leidensweg, aber der jetzt hoffentlich auch ein bisschen weniger leidend ist. Danke, dass du heute so ehrlich über deine Erfahrungen gesprochen hast, das war wirklich ganz wertvoll. Und wie gesagt, wir hoffen, glaube ich, alle drei, dass das Krankheitsbild zukünftig schneller und besser erkannt wird und auch behandelt wird, damit Betroffenen möglichst zeitnah und gut geholfen werden kann. Also nochmal vielen, vielen Dank. In unserer nächsten Folge drehen wir dann die Besetzung quasi einmal um. Da ist dann Anja hier und ich nicht. Und sie spricht da mit einem Experten und einer Patientin zum Thema Organspende. Und es könnte auch nicht passender sein, denn im Juni ist auch Weltorganspendetag. Und mit Professor Stefan Reuter, Leiter des UKM-Nierentransplantationszentrum und einer Patientin, schaut Anja dann eben auf den Fall von Sophie, so heißt sie, die im letzten Jahr eine Lebendnierenspende von ihrem Vater bekommen hat. Hört da also auf jeden Fall auch gerne rein, da gibt es dann auch ganz interessante Einblicke und wichtige auch vor allem zum Thema Organspende und warum wir eigentlich alle da auch ein bisschen mehr darüber Bescheid wissen sollten. Wir hören uns dann erst im Juli wieder. Bis dahin bleibt wie immer gesund, abonniert und liked diesen Podcast. Lasst auch gerne einen Kommentar da, erzählt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat und generell das Thema Lipödem euch vielleicht auch im Alltag beschäftigt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.